Radio Deca FM. And here's it, Howie and Chris.
Radio Deca FM, euer Lieblingssender, wenn es um... Ich wollte mal so eine richtige Radiostimme. Soll ich nochmal? Ich mach nochmal. Radio Deca FM, euer Sender, wenn es um Rally Deca geht. Ich habe mir heute extra Radiomoderatoren angehört, ey, damit ich das ein bisschen imitieren kann. Grisimann, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich?
Ey, ich sitz hier im verschneiten Schwarzwald. Überhaupt nicht passend zur Wüstensand- und Dünenlandschaft und bin geschäftlich unterwegs, aber ich habe natürlich für euch da draußen, für die ganzen Dakar-Fanboys, mein Podcast-Equipment
und
mitgenommen.
Und Fangirls, mein Lieber.
Und Fangirls. Ey, sorry. Ja, also wir merken ja, oder? Also wir haben echt eine Sache geschafft. Wir haben die Dakar und die Begeisterung für Rallye so ein bisschen mehr in unsere Bubble gebracht. Ich glaube,
so.
Das können wir uns echt schon auf die Fahne schreiben in aller Bescheidenheit.
Ja. Ja. Ja, und ich muss sagen, es macht mir unfassbar viel Spaß. Es ist ja ein bisschen aus einer wortwörtlichen Schnapsidee entstanden, dass wir gesagt haben, Mann, ne, Grissi, du hast gesagt, Howie, ey, wir gucken das doch eh. Wir reden doch eh die ganze Zeit darüber. Lass doch ein extra Poddy-Format machen. Und ich habe jetzt so eine Freude dran, muss dir ganz ehrlich sagen. Es ist manchmal ein bisschen stressig, das können wir euch sagen.
Ja.
Weil es muss ja eben anders als unser anderen Podcast, es muss ja on demand sein. Ich habe noch so ein, zwei Folgen Bearcast rumliegen auf der Festplatte. Ich freue mich auch sehr drauf, die demnächst mal zu finalisieren und rauszubringen. Aber das sind so Themen, die kannst du halt auch theoretisch im Juli bringen, ne? Und das geht natürlich hier nicht. Ich sage ja immer, wir machen keine Tagespolitik, aber in diesem Fall machen wir eben sowas Ähnliches, nämlich eine tagesaktuelle sportjournalistische Sendung. Und das ist für uns beiden, glaube ich, auch eine Herausforderung. Und das funktioniert eben nur, weil wir so Bock haben, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, so ein kleiner Spoiler, Howie, ich hoffe, du verzeihst den mir. Ich glaube, wir können schon verraten, dass es in irgendeiner Art und Weise wird es mit Dakar FM weitergehen über das Jahr. Ja. Wir sind da schon so am Pläne schmieden, Ideen sammeln, wie und was wir euch da Feines auf die Ohrmuscheln kredenzen können. Und wird auf jeden Fall weitergehen, das ganze Thema. Habe ich auch richtig Bock zu.
Ja, wir haben nämlich die Dakar Association gefragt, ob sie nicht das Jahr durchfahren. Damit wir weitermachen können. Ja, nee, das ist es nicht, das können wir schon mal sagen. Aber das Feedback ist überragend, Leute. Vielen, vielen Dank für euer Feedback auf allen Ebenen, das kommt. Und wie Grissi gerade schon sagte, also was uns ganz besonders freut, sind diese Nachrichten. Also uns freuen alle, aber ganz besonders freuen die sagen, Leute, eigentlich kenne ich mich da nicht gut mit aus, habe ich da gar nicht so Lust drauf gehabt. Aber jetzt, nachdem ich eure Folgen höre, irgendwie ist wie eine Serie, die man einfach mal auf blauen Dunst anfängt und dann irgendwann denkt, Mann, gar nicht mal so scheiße. Und da gucke ich mal, wie die Staffel ausgeht, ne?
Und schon bist du gefangen und kommst nicht mehr weg von Dakar.
Ja, ist so, ey. Ist so. Und auch nach dem Merch wurde gefragt, Leute, auch nach dem Merch. Heute übrigens gingen die ersten Dirty Rocks, also unser neues Label geht jetzt ja an den Start dieses Jahr.
Oh, sogar ich offiziell. Bin so aufgeregt, ey.
Gingen die ersten Lieferungen raus, ja, und ich habe wirklich, also ich freue mich so auf die vielen Rückmeldungen. Ich hoffe natürlich, dass alle zufrieden sind. Und ich habe schon so, es haben sich schon ein, zwei Leute gemeldet, die sagen so, oh Mann, das passt doch nicht und so, ey, das kriegen wir natürlich alles in den Griff. Wir freuen uns einfach mega, dass das Zeug jetzt wirklich real in euren Händen ist und dass damit der Startschuss gefallen ist. Und Leute, ihr werdet hier, also beim Bearcast, bei SSMP, ihr werdet hören, was es immer so Neues gibt. Wir werden, Grissi und ich sind zusammen mit unserem Partner André am Überlegen, wie wir das eigentlich so medial gestalten, wie wir euch immer informieren. Und ganz, ganz toll, wir droppen ja, also insbesondere so in der Bubble, also hier im engeren Kreis, sag ich mal, auf dem Discord und so bei den Patronen, da droppen wir immer wieder so Produktideen und so weiter und lassen uns inspirieren. Und da kam schon auch so geiles Feedback. Also heute zum Beispiel mit dem Timo kurz gequatscht, der mir sagte, Mann ey, ihr wollt auch Bereich ein bisschen was machen Richtung Camping Outdoor, voll geil. Ja, und sowas motiviert uns natürlich sehr, sehr krass. Also Leute, stay tuned, also bisher wirklich wirklich nur für die Bubble war das jetzt exklusiv, aber demnächst gehen wir so richtig online, da wird das gelauncht und dann könnt ihr euch den ganzen Dirty Rocks Shit einfach mal zu euch nach Hause bestellen. Mann,
ey. Und was für geile Sachen, auch mit geilen Partnern wir. Ich könnte da jetzt ewig drüber reden. Aber eine Sache so, was du gerade so nebenbei gesagt hast, Dakar FM Merch. Also wir haben da schon so Ideen, die wir beide, lieber Howie, auch mal gar nicht so blöd finden. Und ich glaube, wo wir beide selber Bock haben, den Stuff zu tragen. Ey.
Ja, ja. Das ist ja das Tolle, dass wenn man dann selber mal sowas macht, so ein Label, dass man halt selber das, was man sowieso geil findet, so auch noch gestalten und produzieren kann. Und das Tollste natürlich, wenn anderen sagen, Mann, das gefällt mir halt auch. Und das hilft mir irgendwie, meine Leidenschaft, meine Passion nach außen zu tragen. Leute, ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen heiser gerade, ne? Ich habe gerade jobmäßig so viel zu reden. Ich bin nicht erkrankt, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also keine Sorge an der Stelle. Ich krieg dann wirklich, Grissi, manchmal so Nachrichten von per WhatsApp oder auf dem Discord und so. Sag, geht's dir gut, ey? Du bist dann total heiser und so. Hatte ich schon ein paar Mal. Und manchmal hatte ich einfach vorher einen Tag ein bisschen lange in der Kneipe gesessen. Gerade so Bärs Tagebuch, so mein Patreon-Format, wo ich alleine spreche. Das nehme ich manchmal echt so Sonntagmorgens auf und so, ne? Dann klingt ihr ein bisschen groggy manchmal, ja. Naja, Leute, ey, ist schon 5 Minuten rum, wir müssen mal loslegen. Dakar, richtig viel passiert und ich sag mal so, ne, gerade jetzt am Ende ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass sich Leute absetzen und das Ding eigentlich auch langsam mal nach Hause gebracht wird. Ist nicht so. Es bleibt sauspannend. Wir haben schon wieder einen Wechsel in der Gesamtführung. Es ist wirklich unglaublich, was da wieder los ist in Saudi-Arabien. Ich würde sagen, dass wir mal gleich reinstarten mit der 9. Etappe. Ich würde da mal loslegen, denn es gab Sachen, die konnte man erahnen und Sachen, die wirklich überraschend waren. Ja. Erahnen konnte man, dass wir einen neuen Gesamtführer haben. Oh, wie das klingt. Deutschland hat einen neuen, noch schlimmer, Österreich hat einen neuen Gesamtführer.
Nee. Da kommt der doch aus Österreich, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott.
Nee, Leute, ey, bloß nicht. Bitte sperrt diesen Gedanken wieder ganz tief unter den Sand. Matthias Wagner, mein Patenkind, ja.
So nenne ich's jetzt. Du, wobei den würde ich wählen. Matze for President wäre ich sofort dabei.
Auf jeden Fall, so ein sympathischer Dude. Matze Wagner vom Team KTM, auf den ich ja ein bisschen gesetzt habe am Anfang, ne, der wird Vierter, also spoiler ich jetzt schon mal vorweg, der 9. Etappe und übernimmt damit die Gesamtführung der Rallye Dakar, zumindest am gestrigen Tage. Tagessieger wird jemand vom Team Honda, und zwar José Ignacio Corneo, der gewinnt, aber der ganze Tag war gar nicht so einfach, sondern da hat sich einiges getan. Fangen wir mal bei den Facts an. Da wurde wieder eine Schleife gefahren, und zwar eine Schleife rund um den Ort Wadi Ad-Dawazir. Sag ich das richtig, Grissi? Weißt du das?
Bestimmt. Ich glaube, das passt schon.
Ich glaube, wir können es einfach nicht richtig. Wir können uns da nur lächerlich machen. Deswegen reden wir mal einfach Deutsch. Und es ist der südlichste Punkt der ganzen Rallye Dakar in Saudi-Arabien gewesen. Also südlicher kommen wir jetzt nicht mehr bis zum Ende. Und wenn man sich die Specials anguckt, also da, wo gewertet wurde, dann wurden 287 Kilometer gefahren. Grissi, kann man sagen, das ist so mittel? Oder wie könnte man das sagen?
Ah, das ist eher sogar tendenziell eine kürzere Special. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen gemacht, weil wir die zwei Stages davor wirkliche Knaller-Stages mit über 800 Kilometer am Tag und fast 400 gewerteten Kilometer, dass die Jungs und Mädels da draußen mal wieder ein bisschen atmen können. Ey.
Wenn man sich die Bilder angesehen hat, unter anderem bei Red Bull, Entschuldigung, bevor es Ärger gibt, Red Bull, meinst du nicht? Ich sage übrigens auch immer Red Bull, keine Ahnung warum, verzeiht's mir. Da fiel gleich auf bei den Bildern, dass sich die Landschaft ein bisschen verändert hatte. Ne? Also es gab viel weniger Sand als bei den Etappen vorher, dafür viel mehr Berge und Täler. Und da würde ich sagen, das ist auch nochmal eine von der navigatorischen Seite eine ganz andere Herausforderung gewesen. Ne? Also klar, Wüste, Sand, super schwierig. Berge, Täler, hat man vielleicht ein paar mehr Orientierungspunkte. Gibt es solche Special Points? Gibt es die auf den Roadmaps? Sind die verzeichnet?
Also es sind dann schon verzeichnet, dass du halt in irgendeinem Canyon oder auch wenn du eine besonders auffällige Felsformation oder sowas hast, kann das vermerkt sein. Es können auch sein, an dem dem und dem Stein dann abbiegen oder so. Oft hat man in solchen Bereichen dann schon eher solche Pisten, also werden die Etappen dann ein bisschen schneller, weil du nicht ganz so frei bist von der Navigation, also mit Cup und so. Aber macht das Ganze natürlich gefährlicher. Ja. Ja. Und natürlich blöd ist, wenn du in einem Canyon falsch abbiegst und dann in der falschen Schlucht bist, dann kannst du halt nicht mal sagen, okay, eigentlich muss ich da ein bisschen weiter rüber und fährst einfach dann so schräg rüber wieder zurück auf die Spur, weil du siehst, und dann bist du halt im falschen Canyon, ne? Dann musst du komplett zurück und so. Das kann durchaus tricky sein. Und wenn du dann viele verschiedene Kreuzungen und Pfade hast, dann ist das auch auf eine andere Art und Weise, aber sehr anspruchsvoll, mit dem Roadbook da einen richtigen Weg zu finden.
Also von Anfang an hat Honda halt krass attackiert. Ricky Brabeck, der lag bei den ersten Zwischenzeiten vorne und führte bis ungefähr Kilometer 160. Vor übrigens seinem Teamkollegen Cornejo, dem späteren Tagessieger. Dahinter bang, bang. Pablo Quintanilla und John Bang Bang Burrida, alle in den Top 5. In der Gesamtwertung hatte es Quintanilla geschafft auf Rang 3 und hatte Beveren vom Team Yamaha überholt. Aber im Live-Ticker wurde immer wieder auch gesagt, also darauf hingewiesen, ey, das sind halt nur wenige Minuten, teilweise Sekunden, die hier die Spitzenfahrer voneinander getrennt haben. Und nach diesem vielen Hin- und Her-Gefeite, und es war wirklich knapp, also hätte sich da einer einen Fehler geleistet, dann wäre es das halt sofort gewesen, ging das ungefähr so 2,5 Stunden Fahrzeit. Und am Ende, wie gesagt, Cornejo vorne und Kevin Benavides vom Team KTM hat Rang 2 belegt. Und dahinter kam dann Brabeck, genau, der Amerikaner. Wagner auf Platz 4 und damit schiebt er sich an die Spitze. Jetzt haben sich einige gefragt, ob wir da nochmal drauf eingehen können. Die finden das manchmal ein bisschen verwirrend von der Hörerschaft, gerade die noch nicht so lange dabei sind. Wie kann das eigentlich sein, Grissi, dass Wagner so wenige Etappensiege einfährt und trotzdem die Spitze übernimmt, ne? Bei der Formel 1 ist das ja meistens eher so, dass derjenige, der die meisten Rennen gewinnt, sag ich mal, auch nachher die Weltmeisterschaft holt. Aber wie kann das hier sein? Kannst du das vielleicht nochmal für einfach erklären, Grissi?
Ja, ganz genau. Im Prinzip ist es bei der Formel 1 ja so, der, wo zuerst über die Linie kommt, der hat das Ding gewonnen. Und bei der Dakar haben wir natürlich den Unterschied, dass wir, also eigentlich fährst du das Rennen gegen die Uhr und gar nicht so gegen die anderen Fahrer, die du vielleicht überholst an dem Tag. Und es wird also deine Zeit gemessen auf dieser Special, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, wie lange du für die brauchst. Und diese Zeiten werden zusammen addiert. Und wer dann zum Schluss für alle 12 Etappen die kürzeste Gesamtzeit, also Gesamtzeit benötigt hat, der hat das Ding gewonnen. Und jetzt, wenn du einfach der konstanteste Fahrer bist, klar musst du irgendwie vorne in den Top-Plätzen mit dabei sein, wie Matze das vorbildlich gemacht hat, dann kannst du natürlich auch durchaus die Rallye gesamt gewinnen, theoretisch auch ohne eine einzige Etappe gewonnen zu haben. Weil du eben sehr konstant bist und die anderen betteln sich und dann wird der aber, wo gestern Erster geworden ist, wird nur 20. und macht einen Fehler und verliert 20 Minuten und du fährst einfach immer auf deinen Plätzen 2, 3, 4, 5 konstant durch mit wenig Fehlern und hast dann am Ende die kürzeste Gesamtzeit, dann bist du am Start. Oder kannst du das Ding gewinnen?
Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Minigolf. Bei Minigolf gewinnt ja der mit den wenigsten Schlägen. und zwar am Ende, unterm zweiten Strich, im Fazit. Und da kann es sein, dass du bei keiner Station mal so richtig gewonnen hast, oder nur bei einer oder so, aber insgesamt deine ganzen Mitstreiter unterboten hast mit deinen Schlägen und dann, also ein bisschen das gleiche Prinzip ist es, ne?
Genau.
Und ja, in diesem Fall war es halt so, dass Sunderland, der ja seit Anfang an krass immer wieder dominiert hat, nur selten wirklich mal Federn gelassen hat und die Führung ja auch nur kurz eingebüßt hatte, heute, also gestern, 8 Minuten insgesamt einbüßen musste. Und das hat halt Wagner die Chance gegeben, den Briten Sunderland in der Gesamtwertung zu überholen. Und damit holt er sich erstmals überhaupt in diesem Jahr, der Rallye Dakar 2022, die Führung. Und die beiden verweisen damit Van Beveren übrigens auf Rang 3. weiterhin war er ja schon. Und der konnte sich gerade mal noch so gegen Quintanilla verteidigen. Der wirklich lauert, nur ein ganz bisschen Zeit hinter ihm. Ich habe ein Interview gelesen, sogar zwei Interviews mit Walkner. Und Matze wurde natürlich befragt, wie war's, wie doll freust du dich, wie schätzt du jetzt deine Chancen ein? Und er hat gesagt, ja, es war eine schöne Etappe, es war eine sehr schnelle Etappe und man musste halt sehr, sehr eng am Roadbook fahren, damit man da keine Fehler macht. Nämlich genau aus dem Grund, Grisi, den du eben auch schon genannt hast, nämlich wenn man sich hier verfährt, kann das schnell krasse Folgen haben. Auch die Spuren im Sand sind natürlich hier andere und so weiter. Und er sagte, es wäre einfach deswegen so ein toller Tag gewesen, weil er wirklich keine Fehler gemacht hat. Ja. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen gesagt, ich glaube, hier wird derjenige gewinnen, der am konstantesten fährt, nicht der am meisten Speed macht. Klar musst du Speed machen, aber absolut, ja, es geht vielmehr darum, keine Fehler zu machen, weil du die in diesem Engfeld dieses Jahr nicht wieder ausbügeln kannst. Und so hat er das auch formuliert. Das Hauptziel lautet für ihn weiterhin, nicht am Superlimit zu fahren, sondern sein Limit zu fahren, was er noch kontrollieren kann, dafür konstant fehlerlos. Und ja, er meint eben, er hat halt auch sehr viel dafür gearbeitet und das muss man auch wirklich sagen. Ich meine, wer die Saison mit ihm verfolgt hat, der weiß, was der für eine gnadenlos unfassbar krasse Konstanz irgendwie hingelegt hat.
Gigantisch, oder? Also wirklich beeindruckend. Das ist wie so ein Schweizer Uhrwerk, was läuft und läuft und läuft und läuft.
Und trotzdem, Grisi, will ich nochmal sagen, ey, Matze Walkner, unglaublich bescheidener Typ einfach auch, ne? Er meinte dann wirklich, also sie haben ihn gefragt, so, wohin führt das jetzt, holst du den Titel und so, und er sagte im Prinzip, ganz ehrlich, wenn es nochmal jetzt fürs Podium reicht, für einen ersten Platz oder für einen der ersten drei Plätze an einer bei einem Etappensieg oder eben wenn ich den Gesamtsieg erreiche, das würde mich schon sehr glücklich machen. Und dann denke ich so, und wenn nicht, dann kann ich es eh nicht ändern. Und dann denke ich so, Mann, Wahnsinn, Matze, Alter, du bist du nicht nur ein geiler Fahrer mit Talent gesegnet, sondern du bist halt auch noch sausympathisch und das ist ja furchtbar. So ein toller Mensch, Alter.
Ja. Muss man vielleicht, oder kann ich kurz noch ergänzen, das war auch so eine Etappe, die Walkner sehr gut vom Profil gelegen hat, weil Matze selber, der ist nicht der schnellste Mann in den Dünen. Er selber mag auch, also er hat da schon Spaß dran, aber er selber, das liegt ihm nicht so gut wie solche ein bisschen steinigen, technischeren Etappen mit viel Speed und so. Das ist genau der Bereich, wo er sich am allerwohlsten fühlt auf dem Rallye-Bike und das in der bestechenden Form, also verdienter Sieg. Und ich habe das Interview auch gesehen, so sympathisch einfach. Es wird da auch gemunkelt, dass es vielleicht seine letzte Saison werden könnte, seine letzte Dakar ist und so. Fände ich sehr, sehr schade, könnte ich aber verstehen. Und
Also wenn man dem folgt, irgendwie am Höhepunkt auszusteigen, ich glaube, viel mehr geht halt nicht bei Walkner. Ja,
absolut.
Und es sieht halt auch so, also man hat ihn auch noch gefragt, was hast du für eine Strategie jetzt für die letzten Etappen? Und er sagte, ey, ganz ehrlich, ich versuche mich jetzt auf die Navigation zu konzentrieren, ich versuche keine Zeit weiter zu verlieren, ich versuche keine großen Fehler zu machen, aber viele haben noch Chancen aufs Podium und auf den Gesamtsieg. Und das ist einfach so. Also mindestens, habe ich mal jetzt geschaut, mindestens die ersten 5 oder 6. Aber wahrscheinlich kann man eher sagen, die ersten 10. Denn wir haben gesehen, als der Fehler unter anderem eben von Walkner auch gemacht wurde, mit dem Navigationsfehler, ne, wir haben da letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, das waren 18 Minuten. Leute, das waren 18 Minuten. Wir haben im Moment zwischen dem ersten, zwischen Matze Walkner und dem zehnten 34 Minuten. Das ist doch Wahnsinn, Alter. Das Wahnsinn, ist gerade mal das Doppelte von diesem einen Fahrfehler. Also es ist wirklich unglaublich. Ich möchte nochmal am Ende jetzt kurz die Ergebnisse der 9. Etappe durchgehen, bevor es dann einen Tag weitergeht. Also heute, das ist dann Richtung Westen gewesen, nach Bischau. Und da wirst du gleich ein bisschen berichten, Grisi, von einem Track, der wirklich wesentlich länger war. 759 Kilometer und 375 Kilometer Specials. Aber erstmal die Ergebnisse der 9. Etappe von gestern. Auf 1 Corneo Team Honda, auf 2 Benavides vom Team KTM, 3 Brabec Team Honda, 4 Walkner. Im Ziel auf Platz 5 war Bang Bang Burrida, auf 6 Andrew Short vom Team Yamaha, Platz 7 Benavides Husqvarna. Ist übrigens witzig, es sind ja zwei Benavides, ne?
Ja, das ist sein Bruder, das ist der Bruder.
Ja, das ist Luciano, ne?
Ja, genau, das ist der kleine Bruder, wenn ich das richtig weiß.
Also das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Sehr cool, ne? Sehr cool, dass die beide so am Start sind. Pablo Quintanilla von Team Honda auf Platz 8 und dann auf Platz 9 Adrian Van Beveren, Team Yamaha. Platz 10 abschließend Gimsa heißt er, oder? Gimsa.
Ja, von ich glaube Gimsa. Geht beides.
Ich weiß auch nicht, Leute, ihr könnt uns da gerne berichtigen. Ihr wisst ja, wir haben es mit Aussprachen und so. Das ist unser ganz großer Schwerpunkt. Gesamtwertung, Waigner jetzt auf 1 mit 30 Stunden, 14 Minuten und 3 Sekunden. Sunderland, Gasgas dahinter. Van Beveren auf Platz 3, Quintanilla auf 4 und 5. Kevin Benavides mit 10 Minuten. Also ich würde sagen, die ersten 4 halt super eng zusammen. Benavides dann 10 Minuten, aber was sind schon 10 Minuten? Mensch, Grissi, ey.
Gar nichts,
ey. Damit gehen wir in die Halbzeit von heutigen Decker-FM-Sendung. Und da gab es ja einen Wunsch aus der Hörerschaft, dass wir uns mal ein bisschen mit Schutzkleidung beschäftigen, mit dem Schwerpunkt Neckbrace. Und ich habe mir überlegt, Grissi, ich frage dich mal, du hast dich auch schon viel damit beschäftigt, was ist eigentlich... Würdest du sagen, erstmal gleich zum normalen Freizeit-Offroad-Sportler? Was ist erstmal gleich?
Also ehrlich gesagt, relativ viel, muss ich sagen. Mhm. Weil die Dakar-Jungs, die fahren, okay, eine Sache ausgenommen, aber sonst ist das gar nicht mal so super speziell. Also klar, die fahren vernünftige Stiefel, also einen Tech 10 von Alpine Stars, von Carne irgendwas oder von CD einen Crossfire oder so. Da logischerweise schon so mit das beste Material, was es irgendwie am Markt gibt in dem Bereich. Brauchst du auch für das Rennen. Dann fahren die natürlich Rallye-Bekleidung, die gibt's von Alpine Stars oder von anderen kleinen Herstellern. Da wird's von Dirty Rocks auch noch das eine oder andere Mal was dazu geben, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Dann fahren die natürlich Knieorthesen. Je nachdem nach Wahl, bestimmt auf jeden Fall bei den Top-Fahrern sind das alles Maßanfertigungen.
Hey, Chris, ganz im Ernst, ich glaube, das ist bei allen aber so, ne? Weil das ist ja im Prinzip, also ich meine, so eine richtig gute Knieorthese, wir machen ja demnächst übrigens eine Sendung über Knieorthesen, liebe Nerds da draußen, freut euch drauf, Gear Up. Ich meine, selbst die richtig guten angepassten, die kosten vielleicht so 1,5, 2.000 Euro, aber du hast ja die letzten Folgen mal erwähnt, also auf jeden Fall Teamfahrer haben sie
das, ist auf jeden Fall logisch. Genau, also dann haben die vernünftige Orthesen an, das ist ganz wichtig, haben da natürlich auch dann eine große, oder eine Hose, eher so wie so eine Crosshose, ein bisschen anders. Ja. Sind die drüber. Dann haben die einen Brustpanzer, also oder einen kompletten Oberkörperpanzer. Da haben wir jetzt die großen Unterschied. Letztes Jahr wurde das eingeführt, dass die mit Airbag fahren müssen. Und Alpine Stars hat den Bionic Pro Tech Air, heißt der, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, dann relativ schnell rausgebracht. War da noch ein Prototypenstatus, ist jetzt deutlich weiterentwickelt und auch noch so ein paar andere Hersteller wie RST waren zugelassen. Und das hat das Neckbrace abgelöst. Das ist auch, glaube ich, so der größte Unterschied zum Freizeit- und Hobbyfahrer, dass man vor allem im Offroad-Bereich diese Airbag-Geschichte eigentlich noch nicht oder nur ganz, ganz selten sieht, möchte ich mal behaupten. Und ansonsten, klar, fahren die Jungs Motocross-Handschuhe, haben noch eine Regenjacke dabei. Meistens haben sie nochmal irgendwie so wärmere Handschuhe für die Verbindungsetappen bei und haben natürlich einen Crosshelm, da auch nicht den 130 Euro Crosshelm, sondern halt schon irgendwie was von Shoei, Arai, keine Ahnung, also auf jeden Fall in der Oberliga am Start. Ist auch wichtig für die Jungs, dass die optimal geschützt sind. Dann eine Regenjacke haben sie da noch dabei, in der Regel auch zum Überziehen, und das, ich glaube, in Saudi-Arabien ist nicht mehr, aber ich weiß, dass die in Südamerika, wo die ja dann richtig in die Anden auf mehrere tausend Meter hochgefahren sind, hatten die beheizte Unterwäsche an. Weil du bist von unten losgefahren in der Wüste, wo es warm war, und dann hochgefahren, und das musstest du irgendwie kompensieren. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht der Fall. Das ist so mal das Grundsetup. Und ja, die Tech Air, also oder die Airbag-Jacken, die haben das Neckbrace verdrängt.
Also wer da mal mehr zu wissen will, hört mal bitte rein, Bearcast 78, 79, zwei Folgen, die wir beiden auch miteinander gemacht haben, lieber Grissi, da haben wir ganz viel darüber gesprochen, haben auch aus der Hörerschaft, haben auch jede Menge Kommentare bekommen, haben auch mit Hörern gesprochen, die Airbag-Jacken tragen und die da mal von Erfahrungen berichtet haben und so. Sau spannendes Thema, da haben wir auch alle Vor- und Nachteile beleuchtet. Eigentlich hat so ein Ding nur Vorteile, eigentlich. Ja. Aber ihr könnt euch schon denken, man muss immer schauen, was passiert, wenn das Ding auslöst, wann löst es aus und so. Ich meine, die Entdecker, die brauchen das erstens dann unbedingt, so ein Ding, und haben zweitens natürlich Ersatz dabei im Biwak oder irgendwelche Gaspatronen und dies und das und so. Und
das ja,
so
sogar, Sachen, ich kann das sogar weiter ausführen. Du musst mindestens eine Ersatzpatrone dabei haben am Bike pro Fahrer.
Ah ja, siehst du.
Die Airbag-Systeme sind nur zugelassen, wenn du die wieder zusammenpacken kannst und mit einer neuen Patrone wieder startklar machen. Also so Einwegsachen sind verboten. Und die fahren alle mittlerweile Airbag-Systeme ohne Reißleine, sondern wo ein intelligentes System ist über Beschleunigungssensoren, die auslöst. Ja, und ganz wichtig, dieses System muss auch entsprechend Nacken und Kopf schützen, also dass du da wirklich optimal geschützt bist. Und ich wage mal zu behaupten, dass ein Crash mit über 100 km/h von einem Sanders auf einer Straße ohne so eine Airbag-Jacke nochmal deutlich schlimmer ausgehen hätte können als der gebrochene Ellenbogen, den er sich dazu. Das ist natürlich eine schwere Verletzung, aber besser als tot. Ja.
Da muss man sich halt immer dann gucken, wie weit ist da dann, also vieles aus der Deck ist ja wie Weltraumtechnik, fließt dann in den Alltag ein, vieles vom Rallye-Sport geht dann irgendwann über in den Breitensport, und momentan ist es eben so, die Entwicklung geht dahin, dass man wiederverwendbare Sachen hat und so weiter und dass alles möglich ist, aber grundsätzlich ist natürlich immer das Ding, wenn ich jetzt als normaler Freizeitsportler bin, ich irgendwie in einem Offroad-Park oder so, oder ich bin eben auf Tour und fahre anspruchsvolle Strecken, da stürze ich halt öfter mal. Und da ist eben die Frage, wie kann ich das irgendwie regeln, wenn ich auch 30 Mal am Tag stürze? Also wie ist das dann? Ne? Wie viel Patronen brauche ich da? Wie oft löst der aus und irgendwas?
Genau. Das ist halt noch so ein Ding. Ja. Aber also ich denke mal, jetzt ist es das zweite Jahr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Alpine Stars auf jeden Fall nicht lange auf sich warten lässt, bis wir den Tech Air als Offroad-Variante auch für unsere Normalsterblichen bekommen können.
Ja, da bin ich 100% bei dir, lieber Grisi. Ich würde sagen, wir gehen mal zu, also so viel dazu, hört euch gerne die Folgen mal an. 78, 79 Bergcast, da haben wir viel darüber gequatscht und freut euch wirklich auf unsere neue Folge Gear Up, die bald kommt. Ich denke mal, im Februar werden wir die rausbringen zum Thema Knieorthesen und alles, was so drumherum dazugehört. Wird super spannend, war nämlich die letzten Wochen für mich ein Riesenthema. Hab mit Herstellern kommuniziert, hab jetzt hier auch welche liegen. Und das werden wir dann alles mal ganz, ganz gründlich mit der Lupe anschauen. Christi, gehen wir in die nächste Etappe. Das war ja dann heute die 10. Etappe.
Und da
muss man sagen, Leute, also als Grisi und ich eben gesprochen haben im Vorgespräch, da haben wir ziemlich schnell gesagt, Mann, machen wir einfach wie die letzten Folgen. So, ich fange mal an mit einem Vortag und dann kommt Grisi. Aber ich muss sagen, ey Grisi, du hast ja heute wirklich einen Tag da. Mann. Also wie gesagt, 759 Kilometer insgesamt, das ist schon mal eine Kampfansage. Aber was ist innerhalb dieser Kilometer passiert, Grisi?
Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wie ich diesem Tag hier gerecht werden soll. Also es ist unfassbar, aber fangen wir mal kurz mit den Fakten an. Gesamtlänge hast du gerade schon gesagt. Wir haben eine gewertete Stage, also die Special, von knapp 375 Kilometern gehabt, mit 63% Sand und 32% wieder Steine, also auch keine Dünen oder sonstiges, wieder eine relativ schnelle Etappe, ähnlich wie gestern. Und ich habe mir sogar Notizen machen müssen, weil das war nicht mehr normal, was heute passiert ist.
Also wir wollen einen kleinen Flash-Forward machen und sagen, einfach mal kurz schon mal vorweggeben, kleiner Spoiler, Leute, die Gesamtführung hat schon wieder gewechselt.
Aber komplett, nicht nur so ein bisschen, einfach komplett. Ja. Also Cornejo ist gestartet, hat die Stage eröffnet. Wagner von 4 gestartet, eigentlich eine gute Position. Mhm. Und dann schon ganz am Anfang kommt hier Maciej Gimca als Privatfahrer und fährt den einfach mal um die Ohren und führt die Stage und zeigt den ganzen Werksjungs mal.
Das ist krank, Alter. Ey,
aber wo kommt der denn her? Da übrigens, ich hatte gerade ganz, ganz liebe Grüße an Tim. Mit dem hatte ich vorher einfach mal so gequatscht, off the mic. Und der hat mir gesagt, ey Mensch, Chris, schon mal drüber nachgedacht, die ganzen Werksfahrer kriegen ja das Roadbook auch jetzt nur noch 30 Minuten vorher vor der Stage. Sprich, ja, die haben diesen ganzen Vorteil, dass irgendwelche Ingenieure und so das analysieren können, nicht mehr. Und da funktioniert dann, glaube ich, schon dieses Prinzip Chancengleichheit, dass auf einmal diese Privatfahrer da mithalten können. Und aber auf was für einem Level sind die denn bitte auch?
Ja, aber da muss ich sagen, Grissi, ich finde es trotzdem noch unfassbar, weil, also gerade jetzt zum Zeitpunkt der Rallye, wir sind jetzt in dem Schlussdrittel der Rallye.
Ja, das heißt,
hier geht es ganz viel auch um Kondition, um Physis und so. Und da haben natürlich die Werksfahrer einen Vorteil.
Ja,
die müssen nämlich nicht mit so einem kleinen Team arbeiten.
Ja, wobei auch so, man muss sagen, die BAS Racing Teams und so, also ein Mali-Motorfahrer, der fährt da vorne nicht mit, das muss man einfach sagen. Auch gerade BAS Racing und so, die sind so professionell, also die sind schon fast auf Werksniveau.
Okay, es sind keine Molly-Fahrer, das stimmt. Nee. Aber du hast auch die Doku gesehen, du hast den KTM-Truck gesehen und so.
Ja,
sind schon andere Dimensionen, das muss man schon sagen.
Das ganz klar. Da wird es auch nochmal was Feines bei mir im Rallye-Podcast dazu geben, aber im Rallye-Talk. Mhm. Aber okay, gehen wir weiter. Am Waypoint One war dann Sam Sunderland nur noch 15 Sekunden hinter Majid. Dann Price war wahnsinnig dicht dran, schon hat gepusht heute den ganzen Tag. Van Beveren und Quintanilla haben sich um Platz 3 im Gesamtranking von Kilometer 85 fast über das komplette Rennen gebettelt.
Ja.
Allein das war, also das Ranking ist die ganze Zeit so hin und her geswitcht, das war einfach irre. Die haben sich da alle nichts geschenkt. Und dann auf einmal bei Kilometer 133 Schocknachricht, der Gewinner vom letzten Jahr, unser Kevin Benavides auf seiner Factory KTM, steht über 10 Minuten, keiner wusste, was ist da los.
Ja.
Und im gleichen Moment hat dann unser Bang Bang Barida mal kurz die Führung wieder übernommen bei Kilometer 84, weil er da irgendwie eine Zauberzeit in den Wüstensand gemeißelt hat. Dann sollte sich rausstellen, dass für Kevin Benavides die Dakar bei Kilometer 33 auf Stage 10 zu Ende war. Wie bitter ist das denn? Wir haben heute auch in der Zusammenfassung von der Dakar auf YouTube auf dem Kanal gesehen. Der hatte Tränen in den Augen, der hat geheult. Der war wirklich am Ende, dass ihn ein technischer Defekt da rausgehauen hat.
Zu diesem Zeitpunkt, ey. In dieser Position.
Ja, ja. An der Stelle nochmal, also da die Frage kam auch, weil Danilo Petrucci ja auch eine Etappe gewonnen hat, obwohl er schon eine Etappe nicht beendet hat. Wie geht das? Ganz kurz, die kriegen eine Strafzeit, die kriegen einen Strafpunkt und die Strafzeit ist eben so exorbitant hoch, das sind jetzt irgendwie, glaube ich, auch 14 Stunden oder so für Benavides, dass er zwar noch mitfahren kann, er kann einzelne Stages gewinnen, aber den Gesamtsieg wird er mit dem Rückstand einfach nicht mehr holen können. Leider.
Nee, es ist unmöglich. Da müssten alle anderen ausfallen vor ihm.
So, also, aber zu dem Zeitpunkt war trotzdem es noch so im Rahmen, dass die üblichen Schnellen der letzten Tage nach wie vor schnell waren und man gedacht hat, okay, gut, Waldner, Barida und so weiter und so fort, die werden das schon unter sich da irgendwie ausknobeln. Bei Kilometer 170 hat dann Bang Bang Barida nochmal Waldner richtig unter Druck gesetzt, auch im Hinblick auf Gesamtplacement hat er da ordentlich gepusht. Und dann kam die Neutralization, also diese haben wir auch schon erklärt.
Ja.
Und danach muss irgendwas beim Restart, also wieder in die gezeitete Etappe, völlig schief gegangen sein.
Mhm.
Barida 5 Minuten verloren und Quintanilla hat 17 Minuten verloren. Da ist irgendwas in der Navigation total schief gelaufen. Mhm. Barida hat dann aber weiter gepusht und war bei 257 Kilometer in Führung. Und dann kam auf einmal ein crazy Tankstopp. Aussie in the game.
Also
Tankstopp auch. Also kam, aber dann auf einmal der crazy Aussie, Toby Price. Um den es diese Dakar relativ ruhig war, der eher so schon Top 10, aber eher so ein bisschen hinten angesiedelt und so.
Ja.
Und auf einmal ist der 22 Sekunden nur noch hinter Barida und ist am Pushen, fährt eine saubere Linie und hat sich relativ unbemerkt, muss man sagen, aber sehr konstant, wo wir wieder bei deiner These sind, lieber Howie, durchs Feld gearbeitet. Waldner verliert zur gleichen Zeit auf einmal 7 Minuten 24 Sekunden bei einem Navigationsfehler.
Ja.
Und dann ging das die letzten Kilometer nochmal so hin und her und es war ein Krimi. Ein Krimi.
Es war ein Riesenkrimi. Wagner hat am Ende gesagt, sein Problem waren die Kontraste. Er meinte, die Sonne stand dann irgendwann so hoch, dass sich die ganzen Kontraste für in seinen Augen verschwommen sind einfach. Und er hatte wirklich Probleme, die Strecke noch auszumachen. Dann ist ihm dieser Navigationsfehler unterlaufen und der hat ihn echt viele Minuten gekostet.
Ja.
Ne? Und vielleicht kann ich das schon mal jetzt sagen. Also Wagner hat 4 Plätze eingebüßt.
Ey, und also kommen wir zum Zieleinlauf, weil das fällt ja sonst einfach keiner aus, ne? Price hat die Stage gewonnen und Wagner hat 15 Minuten 55 Sekunden verloren an diesem Tag. An einem Tag.
Das ist so krank.
Also Rückstand auf Toby Price. Ich komme hier schon ganz durcheinander.
Der sauterische Versprecher.
Ah, ja, der muss einmal sein pro Folge. Ja. Also gucken wir uns einmal das Gesamtranking von dieser Krimi-Stage-10 an. Ja. Ey, anders kann ich es nicht sagen. Also, The Crazy Aussie, Toby Price, hat gewonnen mit 3 Stunden, 5 Minuten, 32 Sekunden. Dicht gefolgt von Luciano Benavides, der seinem Bruder alle Ehren gemacht hat, würde ich mal sagen, auf dem Platz 2 auf seiner Husqvarna.
Ja.
Van Beveren auf Platz 3 auf der Yamaha, auch nur mit 3 Minuten Rückstand, 3 Minuten 35 auf Price. Ja. Dann kam Bang Bang Barida mit 5 Minuten 21, hat auch nochmal alles rausgeholt. Dann kam Lorenzo Santolino auf der Sherco Factory mit 5 Minuten Rückstand. Andrew Short auf der Yamaha.
Krank, Alter.
Dann schon auf Platz 7 wieder ein wahnsinnig schneller Privatfahrer, Stefan Zwitko vom Slovanaft Rally Team.
Ja.
Dann kam der schnelle Mann aus Polen, Maciej Gimsa, auf 9 Rui Gonsalves auf der Sherco und auf Platz 10 Martin Micek vom Orion Moto Racing Group. Und wir merken, Wagner hat das richtig viele Plätze gekostet.
Ja.
Der ist nicht mal in der Top 10 auf der Stage gesehen.
Ja, ja, ja.
Und wenn wir jetzt ins General Ranking, ins Gesamtranking springen, also wir erinnern uns, bei dir hat am Ende des Tages noch Wagner geführt und sah alles sehr solide aus. Ja, auf einmal haben wir Adrian Van Beveren an der Spitze mit 33 Stunden 27 Minuten.
Ja.
Dann haben wir Pablo Quintanilla auf Platz 2 auf der Monster Energy Honda. Sam Sunderland auf Platz 3 mit 5 Minuten 59 Rückstand auf Van Beveren.
Ja.
Und Matze Wagner auf der 4 mit 8 Minuten Rückstand.
Nee, Bruder, bist du aktuell? Ich habe noch auf 5 hier.
Ich bin aktuell gerade General Ranking auf der Dakar Homepage.
Okay, krass.
Ich lade nochmal.
Muss ich mal aktualisieren. Vielleicht ist mein Fehler. Ja, okay. Ich habe Wagner nämlich noch auf 5. Krass.
Du hast Wagner auf 5, weil Bang Bang Barida hat 3 Strafminuten heute bekommen in der Stage. Und das hat ihn ganz knapp hinter Wagner platziert. Toby Price jetzt auf Platz 6 vorgewandert, hat nur noch 27 Minuten Rückstand auf die Spitze.
Und da geht noch was.
Ohne Spaß, wir haben noch 2 Stages.
Und Leute, es reicht ja, wenn wirklich die Führungsgruppe, die so eng beieinander ist, einfach so ein Speed macht, so Push, ne? Da gibt's vorne einen Fahrfehler, einen Navigationsfehler und dann sind die auf einmal falsch abgebogen. Und dann kommt Price, ich sag's euch.
Ja, also es ist, ganz ehrlich, ich möchte meinen Hut noch nicht verwetten.
Nee.
Also die ist so verrückt, die Dakar dieses Jahr, das ist wirklich außergewöhnlich, kann man
ja und Wagner sagen. Wagner natürlich wie jetzt Führung abgegeben, krass nach hinten gerutscht, aber es sind trotzdem unterm Strich gute 8 Minuten, ne? Also es ist echt absolut noch machbar.
Ja. Und vor allem, wir haben morgen, muss man wissen, Stage 11 haben wir wieder viele, viele Dünen, viel Sand. Das heißt, der, wo morgen Adrian Van Beveren, der morgen vorne starten muss, der legt für alle anderen die Spur. Die ganzen anderen können wesentlich schneller fahren. Das heißt, für Wagner ist diese Ausgangsposition überhaupt nicht schlecht, auch für Price nicht schlecht, auch für Barida nicht schlecht.
Ja, ja.
Die können allen den 3 Jungs, Sunderland, Quintanilla und Van Beveren ordentlich hinterherfahren und können dann hinten richtig angasen und pushen.
Und es geht jetzt, Chrissy, es geht jetzt wirklich auch richtig physisch, körperlich, halt richtig ans Eingemachte. Ne?
Ja.
Und da
ja.
entscheiden halt jetzt noch andere Sachen als nur Können, Talent und Glück und so. Jetzt zählt eben auch noch, was hältst du eigentlich noch aus?
Ja.
Ich habe Ich habe ein Interview. Also morgen übrigens geht es rund um Bisha wieder eine Schleife, die gefahren wird, ein Rundkurs so gesehen. Und ich habe ein Interview rausgesucht von Ben Beveren, der jetzt gerade anführt, wie du gerade gesagt hast. Und der ist ja vom Team Yamaha und das ist so toll, weil die Marken sind ja auch alle oben drin jetzt. Aber er hat gesagt, naja, Leute, KTM, GasGas und Husqvarna, das ist alles eigentlich ein Team. Im Prinzip ist es gemeinsames Team und so werden die fahren. Außerdem hat Honda 4 schnelle Fahrer in den vorderen Reihen. Und Van Beveren weiß, er ist da vorne auf sich allein gestellt.
Ja.
Er hat da keinen Wingman, gar nichts. Wird so, alle jagen morgen die Team Yamaha oder den Yamaha-Fahrer, muss man sagen. Und er sagt, ich bin wahrscheinlich morgen früh an der Startlinie, übrigens apropos körperliche Belastung, es geht um 5.10 Uhr schon wieder los, Ortszeit, für, wie heißt es, für die Motorräder.
Ja, für die Motorräder, ja. Wann steht ihr so auf und fahrt los auf Tour?
Ja, normal, ne? Normal. Und er sagte, ich bin wahrscheinlich der einzige morgen im Führungsfeld, der keine Strategie hat. Ich habe keine Strategie.
Ja,
Strategie, also Teamstrategie. Ich bin derjenige, der einfach richtig pusht und der einfach Gas machen muss, so krass es geht. Alle jagen ihn morgen. Es wird super krass. Leute, ey, freut euch schon mal auf die nächste Folge Decker FM. Mann, ey.
Ja.
Ist das spannend. Bis zum letzten Tag ist das spannend.
Unfassbar. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Rennen wirklich wie letztes Jahr wieder am letzten Tag auf der letzten Stage entschieden wird. Also
und es würde mich nicht wundern, mein Lieber, wenn der Sieger dieses Rennens, sage ich mal, nicht die Person ist, die am Tag vorher vorne steht. Also würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sich da nochmal alles auf den Kopf stellt.
Absolut.
Aber bevor wir heute Schluss machen mit unserer feinen Sendung von heute, haben wir noch, keine News, sondern eher einen kleinen Throwback. Und zwar einen traurigen Throwback. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir den hier mal ansprechen und dem nochmal ein bisschen Bühne geben. Denn das war was, das haben, glaube ich, alle, die sich so ein bisschen mit Decker beschäftigen, es muss noch nicht mal Motorradbereich sein, das haben alle auf dem Schirm gekriegt. Das kam auch in den Weltnachrichten im Mainstream. Viele haben das mitbekommen, zumindest was da passiert ist. Vielleicht haben manche den Namen nicht mehr im Kopf. Und den würden wir gerne nochmal in Erinnerung rufen. Grisi, fass doch mal zusammen, was war denn da los?
Absolut. Also das hier ist jetzt einfach für Paulo Gonçalves nochmal ein super, super, super sympathischer portugiesischer Motorradrennfahrer, Rallyefahrer. Der ist seit 2006 bei der Dakar dabei gewesen und da überwiegend für das Honda-Werksteam gefahren, ist 2015 hinter Marc Coma als Zweiter ins Ziel gekommen. Also der war auf jeden Fall in den Top 10. Richtig schneller Junge und sowas von bodenständig, sympathisch. Sehr beliebt auch im ganzen Fahrerlager. Und im Jahr 2020 ist er dann zum Hero-Team gewechselt, die ja auch dieses Jahr einen Stage-Win hatten. Und ist dann leider auf der Rallye am 12.01., also genau heute, vor 2 Jahren, tödlich verunglückt, was ein Schock für die ganze Motorradwelt war. Und Toby Price war der Erste an der Unfallstelle, hat natürlich direkt angehalten, wie auch Stefan Zwitko und noch einige andere Fahrer. Allerdings hatte er da schon einen Herzstillstand und Toby Price hat selber gesagt, es ist keine gute Stelle gewesen, weil das ein großes Plateau war, wo wir sehr schnell waren und die haben dann die Hubschrauber gerufen, alles, also war sehr dramatisch und eine Sache, und ich glaube, das sagt viel über einen Menschen aus, was Toby Price dann, als er war sehr gerührt, weiß noch, kann mich an das Interview erinnern, und er hat gesagt, er hat nicht viel gesagt in dem Interview, er hat gesagt, ich war der Erste an seiner Seite und wollte der Letzte sein, der den Ort verlässt und hat gewartet, bis der Hubschrauber mit Paulo abgehoben hat. Ich glaube, das sagt viel aus über den Menschen Toby Price, das sagt viel aus über diese Rallye-Community, die hart auf den Stages fighten, aber die auch einen ganz besonderen Zusammenhalt und einen Spirit haben. Und auch heute waren ganz, ganz viele Never-Forget-Posts im Netz, ganz viele Erinnerungen an Paulo, sehr, sehr emotional. Und ich muss sagen, es war so ein Video von dem Trauerzug online, ganz kurz. Und das war sehr bewegend. Und dann hast du am Friedhof ein Meer von Motorradfahrern gesehen, die alle den Helm zum letzten Gruß gehoben haben. Und ich muss sagen, ich hatte da echt Tränen im Auge. Ich war extrem gerührt dabei und deshalb finde ich das wichtig und richtig, dass wir an Paulo an der Stelle auch nochmal in unserem kleinen, feinen Dakar Radio erinnern.
Ruhe und Frieden, mein Lieber. Das war unser Nachruf an González und er war natürlich nicht der Erste, er wird nicht der Letzte sein, aber er war genau wie alle anderen einer von der Community, ein Familienmitglied für seine Familie und es war einfach viel, viel Pech dabei. Und ja, damit belassen wir das einfach mal, würde ich sagen. Ja. Ansonsten fände ich es blöd, wenn wir da jetzt noch irgendwas anderes hinterknallen. Wir machen heute keinen History-Check, sondern machen das als unseren kleinen Blick nach hinten, den wir immer gemacht haben jetzt.
Genau, ja.
Gut, Leute. Das soll es gewesen sein für heute von Radio Decker FM. Wir hören uns in 2 Tagen mit dem Blick auf die Ziellinie. Mann, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Chrissy, du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, ich freue mich auch drauf. Wir sehen uns dann an der oder hinter der schwarz-weiß karierten Flagge beziehungsweise hören uns bis dahin. Macht es gut und ciao.